Also wie gesagt, wer was sich zu trinken holen möchte, darf das gerne tun. Also ich rede schon so laut, dass es draußen auch mithört. So, jetzt zum Wort Gottes. Und bevor wir uns da hinein vertiefen, bete ich mit uns. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Früher fielen die Frauen bei meinem Anblick fast in Ohnmacht. Heute sagen sie eher, ach, den gibt's auch noch. Hab ich nicht gesagt. Ja, nicht, dass es hier irgendwie, sondern so wird der voriges Jahr verstorbene Schauspieler Robert Redford zitiert. Ja, so ist es mit den Zeiten. Sie wandeln sich, eben noch der große, bewunderte Held. Jetzt fällt... Hervorragend. Danke. Eben der bewunderte Held und jetzt ein faltiges Gesicht, Winkearme meistens bei Frauen, eine Stirn, die bis in den Nacken reicht, eher bei Männern, ein Hemd, das durch den Bauch in der Spannung gesetzt wird, so ändern sich die Zeiten. Gestern noch die halbe Nacht um die Häuser gezogen, heute schlafen wir direkt bei der Tagesschau ein. So ist das. Wandel der Zeit. Manchmal bedauern wir ihn, wenn wir ihn an uns selbst wahrnehmen, aber es verändert sich ja auch um uns herum alles Mögliche. Die Demografie ist in aller Munde. Babyboomer, also alle, die bis 64 geboren sind, 1964, dass da nichts durcheinander kommt, das sind ja die, vor denen zurzeit alle Angst haben, weil die demnächst in Ruhestand gehen. Das war aber einmal Babyboomer, wo man als Kind auf die Straße gehen konnte und es war immer jemand zum Spielen da, meistens mehr als man erwartet hätte. Heute erleben wir ja ganz das Gegenteil, sinkende Geburtenrate, eine alternde Gesellschaft und Landstriche, die entvölkert werden. Die Alten bleiben zurück, die Jungen ziehen dorthin, wo es Arbeit gibt. Und das gibt es nicht nur im Osten, der Westen ist genauso auch mit betroffen. Und dann lese ich vor einiger Zeit in der Bild-Zeitung, kann man sich mit 6.500 Euro wirklich kein Kind leisten? Da weiß ich gar nicht, wo ziehen die Luft an? Also, was hätten denn unsere Eltern oder vielleicht unsere Großeltern gesagt? 6.500 Euro, das sind 13.000 D-Mark für die, die sich noch an D-Mark-Zeiten erinnern können. Und dann kein Kind leisten? Weltweit sind Menschen unterwegs. Das, was früher den Wohlhabenden und vor allem den Künstlern vorbehalten war, dass man sich die Welt angeschaut hat, dass man meistens nach dem Süden gereist ist, erstmal wegen der Wärme und dann natürlich auch wegen der Kultur, nach Italien vor allem. Das ist ja heute etwas, was die breite Masse tut. Die ersten Ferien haben begonnen, die anderen Bundesländer, die werden jetzt schrittweise nachziehen. Deutschland ist unterwegs. Und je nachdem, nach Geschmackslage, guckt man sich das an und fährt dorthin, wo man gerne ist. Wir sind unterwegs. Und dann Veränderung in der Digitalisierung. In Wirtschaft, Dienstleistung, Kommunikation. Also manchen Termin bekommst du ja auf dem Amt nicht mehr, wenn du dich nicht irgendwie auf dem Computer oder auf dem Handy zurechtfindest und dich irgendwo anmeldest, einloggst, irgendeinen Termin ausmachst. Vor Jahrzehnten war das ja noch etwas ganz Großes und Großartiges und Gewaltiges, wenn man einen Brief bekommen hat. Ein Brief mit Hand geschrieben. Das war ein Zeichen der Achtung, der Anerkennung, der Liebe. Und heute? Heute hast du Glück, wenn du über WhatsApp noch eine schnell hastig eingetippte Nachricht bekommst, alle Rechtschreibregeln übergehend, du weißt nicht, wo der Satz anfängt und aufhört, Und das alles noch gespickt mit Emojis, also mit diesen kleinen Bildchen, wo man nicht weiß, sind die zur Belustigung oder zur Beleidigung gedacht. Das ist manchmal sehr offen, was da so angehängt wird. Und dann Kinder, meistens schon die Enkel, die auf unsere Hilferufe reagieren. Wenn der Computer wieder mal sich aufgehängt hat, du weißt nicht, warum geht das Ding nicht. Du hast eigentlich gar nichts gemacht, wie immer alles. Und jetzt geht er plötzlich nicht. Oder das Handy verweigert seinen Dienst. Und dann rufst du. Und dann kommen sie. Mitleidig lächelnd. Und du weißt, was sie denken. Der Alte hat keine Ahnung. Und dann fliegen die Finger über die Tastatur, irgendwo wird dran rumgeschraubt und gemacht und alles geht plötzlich wieder. So ändert sich alles. Aber ihr Älteren, seid beruhigt. Die Generation, die uns aus dem digitalen Dschungel heraus hilft, das sind auch die, die bei Google nachfragen, wie man Kartoffeln kocht oder ob Vegetarier Fruchtfleisch essen dürfen. Also Leute, Wandel, wohin das Auge blickt, in der Politik, in der Gesellschaft, im Miteinander, in der Wirtschaft, überall gibt es Veränderung. Da ist es nicht verwunderlich, dass in so einer Situation, da, wo alles so im Fluss scheint, dass sich Menschen nach etwas sehnen, woran man sich halten, gegebenenfalls auch festhalten kann, etwas Verlässliches, was vom Strom der Zeit nicht gleich wieder weggespült wird. Etwas, worauf man sein Leben bauen kann, was im Leben und im Sterben hilft, Halt bietet. Die meisten werden vielleicht äußerlich oder innerlich abwinken und sagen, das gibt's nicht. Schon knapp 500 Jahre vor Jesus hat ein griechischer Philosoph gesagt, dass die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung. Es ist alles im Fluss, irgendwie verändert sich alles. Aber, und dieses Aber muss heute, es solltet ihr sehr deutlich hören, aber es gibt etwas Beständiges, Verlässliches, Belastbares. In der Bibel lesen wir davon. Und zwar in Psalm 119. Ich habe gedacht, den ganzen Psalm 119 zu predigen, wäre heute etwas lang. Ich habe mich auf zwei Verse beschränkt. Und zwar Psalm 119, wer es mitlesen will. Psalm 119 ist ungefähr in der Mitte der Bibel, kann man relativ schnell finden, und zwar die Verse 89 und 90. Da heißt es, auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Deine Treue währt von Geschlecht zu Geschlecht. Du hast die Erde gegründet und sie steht. Soweit mal. Zwei Verse. In dem biblischen Wort werden drei Merkmale Gottes beschrieben. Das erste, was der Psalmbeter oder Schreiber auflistet, ist, Gott ist zuverlässig. Von Generation zu Generation währt deine Treue. Die Treue Gottes wird ja im Wort Gottes, Altes und Neues Testament, immer wieder thematisiert. An unterschiedlichen Stellen wird von der Treue Gottes gesprochen, von Generation zu Generation. Treue, die sich also nicht abnutzt, nicht zurückgenommen wird, die zuverlässig, beständig ist, unerschütterlich. So die Treue Gottes. Und im Grunde könnte man jetzt mal die Bibel zur Hand nehmen und dann könnte man vom Alten über das Neue Testament mal durchgehen, wie Menschen in ganz unterschiedlichen Zeiten, in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen die Treue Gottes erlebt haben und von dieser Treue gelebt haben. Drei Aspekte zur Treue Gottes. Zuverlässig in der Liebe, Gott ist zuverlässig in der Liebe zu seinem Volk Israel. Es ist ja erstaunlich, nicht das Volk der Dichter und Denker, nicht irgendeine Großmacht hat sich Gott als sein Volk erwählt, sondern eins der Kleinsten. An einer Stelle gelegen, was wie sozusagen wie eine Bandscheibe immer funktionieren musste. Gerieben zwischen den Großmächten. Im Norden Assyrien, später Babylon, dann die Perser. im Süden als Großmacht immer die Ägypter und zwischendrin Israel. Wenn Krieg, wenn die Großmächte Krieg geführt haben, wurde immer Israel mit irgendwie mit betroffen, wurde Aufmarschgebiet oder Durchmarschgebiet. Und dieses Volk, klein, unbedeutend, nichts, was ein Mensch erwählt hätte, das macht Gott zu seinem Volk. Er schließt mit diesem kleinen Volk, und das sagt er ihnen auch, ich schließe mit euch einen Bund aus zwei Gründen. Er tat es, weil er euch liebt und sich an den Eid hält, den er euren Vorfahren, euren Vätern geschworen hat. Zwei Dinge sind es, die Gott sozusagen zu diesem Bund gedrängt haben. Die Liebe zu diesem Volk und ein Eid, ein Schwur, den er den Vätern, nämlich Abraham, Isaak und Jakob, geschworen hat. Und selbst als das Volk mehrheitlich, und das Alte Testament weiß davon zu berichten, sich mehrheitlich von der Liebe, der Zuwendung Gottes abgewendet hat, als sie sesshaft geworden sind, als sich der Wohlstand breit gemacht hat und sie gesagt haben, also ja, die Erlebnisse mit Gott, das sind die Geschichten der Alten, die das erzählen die immer wieder, aber das ist doch jetzt nicht mehr Realität. Wir leben in einer ganz anderen Zeit, uns geht's gut, wir schaffen was. Selbst in dieser Zeit lässt Gott sich nicht unterkriegen. Ich habe dich je und je geliebt, sagt er durch seine Propheten. Die Treue Gottes hört nicht auf, lässt sich nicht unterkriegen und trotz Ausgrenzung, Verfolgung der Juden durch die Jahrhunderte hat Gott sich von seinem Volk nicht zurückgezogen. Er überlässt sein Volk nicht der Willkür der Mächte und Gewalten und anderen Menschen. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom, in der Hauptstadt, dass sie das gleich wissen. Sein Volk ist nicht verstoßen. Gott steht in der Treue zu seinem Volk. In der Liebe und Treue, müsste man sagen. Und wer sich gegen Juden erhebt, er muss wissen, dass er sich mit dem heiligen und lebendigen Gott anlegt. Gott ist unbeirrt im Willen zur Rettung. Das ist das Zweite, was die Treue Gottes beschreibt. Unbeirrt im Willen zur Rettung. Gott will, dass alle Menschen zur Umkehr kommen. Die Wahrheit erkennen, die in Jesus Christus sichtbar geworden ist. Gott hat kein Interesse an verlorenen Menschen, die ohne ihn dahin leben, ohne ihn sterben. Gott will Umkehr. Im Alten Testament hatten die Aufgabe, zur Umkehr zu rufen, immer die Propheten. Das war kein leichter, das war ein Mistjob. Weil sie immer das sagen mussten im Auftrag Gottes, was niemand hören wollte. Und sie immer dadurch zu Außenseitern stören, Friede und sonst was wurden. Aber sie haben es im Auftrag Gottes geredet, von der Treue Gottes und der Ruf zur Umkehr. Auch wenn es viele oft nicht hören wollten, auch sein Volk oft nicht hören wollte, die Propheten haben nicht geschwiegen. Und deshalb hat man manche eingekerkert, manche umgebracht, um sie zum Schweigen zu bringen, weil man es nicht hören wollte. Und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Erinnert uns ein bisschen an Weihnachten. Aber das Weihnachtsevangelium, das kürzeste Weihnachtsevangelium, steht eben nicht bei Lukas. Der Lukas hat das schön ausführlich, der hat mit Maria sich unterhalten, hat dann das, was die Maria erlebt hat, aufgeschrieben. Ungefähr Anfang der 60er Jahre des ersten Jahrhunderts. Schon 10 Jahre vorneweg schreibt der Paulus an die Gemeinden in Galatien, also was heute Zentraltürkei ist. Und da schreibt er das kürzeste Weihnachtsevangelium, könnt ihr nachlesen, Galater 4, Vers 4 und 5, sozusagen als Hausaufgabe, lese ich jetzt nicht vor. Aber da steht, als die Zeit erfüllt war, kommt der Retter Gottes, der Menschen zur Umkehr ruft. Jesus nimmt die Schuld von uns Menschen auf sich. wird zur Sünde gemacht, damit es für uns einen Ausweg gibt. Leben nach Gottes Maßstäben und Willen möglich wird. Und wenn wir Jesus glauben, ihm wirklich glauben, dass er mit unserer Sünde, die uns von dem lebendigen Gott trennt, fertig wird, dass er uns vergibt, dass er uns neues Leben ermöglicht, dann werden wir es erleben, wie gnädig Gott ist und Treue zu uns steht. Aus diesem Grund ist Gott auch immer der in seiner großen Treue beständig im Ruf zur Umkehr. In der dunkelsten Stunde der Menschheitsgeschichte, 1. Mose 3, Sündenfall überschrieben in den meisten Bibeln. Als der Mensch sich über Gott erhebt, beziehungsweise von ihm abwendet, sein eigenes Ding machen will. Und plötzlich gehen die Augen auf und Adam und seine Evchen entdecken, oh, das war jetzt völlig verkehrt. Was tun sie? Bis heute, menschliches Tun. Sie verstecken sich. Sie verstecken sich vor Gott und dann wird es so sehr plastisch dargestellt. Gott geht durch den Garten, als es kühl geworden ist. Und was tut Gott? Er ruft den Menschen. Adam, wo bist du? Das ist der Umkehrruf Gottes. Adam, wo bist du? Mensch heißt ja Adam, übersetzt. Das ist der Wille Gottes, dass wir ihm entgegenkommen. Dass wir zu ihm kommen, auf das Rufen Gottes antworten. Jesus lädt später ein zur Umkehr. Das ist das erste oder die erste Predigt, die uns erhalten geblieben ist von Jesus. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um, glaubt dieser guten Botschaft. Umkehrwille. Und Paulus und seine Nachfolger, die reden bis heute, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Der Ruf zur Bekehrung, sich abwenden von dem, was mich bisher geprägt hat und sich hinwenden zum lebendigen Gott, der in Jesus verstehbar und sichtbar geworden ist, das ist der ausgesprochene Wille Gottes und darin dokumentiert sich die Treue Gottes, dass wir ihn Herr unseres Lebens sein lassen, nicht nur am Sonntag, sondern auch im Alltag. Dort, wo es ganz normal zugeht, wo wir herausgefordert sind mit unterschiedlichsten Dingen. Wer ihm folgt, Gott glaubt und Jesus Christus sich anschließt, der wird es erleben. Von Generation zu Generation währt deine Treue. Und vielleicht kann das manch einer, wenn er so auf die Familiengeschichte zurückblickt, wo Menschen mit Jesus gelebt haben, so sagen, dass es auch eine Geschichte der Treue Gottes ist. Das zweite Gotteswort ist glaubwürdig. Für alle Ewigkeit her hat dein Wort Bestand, es steht so fest wie der Himmel. Es gab ja Zeiten, wo ein gegebenes Wort Gültigkeit hatte. Also in den ersten 3 Jahrhunderten der Christenheit war das ja für die wachsenden Gemeinden nicht ganz einfach. Sie wurden immer mal für alles Mögliche, was in der Gesellschaft nicht gerade gut läuft oder lief, verantwortlich gemacht. Wenn irgendwelche Seuchen ausbrachen, waren da bestimmt irgendwie entweder Christen oder Juden dran schuld. Das wechselte in der Geschichte immer mal. Sie waren die Verachteten, die am Rande der Gesellschaft lebten. Also so wie die, das geht ja gar nicht. Leute, die nicht mit der Zeit mitgehen. Aber eins wussten die Leute schon in den ersten 3 Jahrhunderten über die Christenheit zu sagen. Sie betrügen nicht und sie halten Wort. Sie betrügen nicht und sie halten Wort. Manch einer kennt das ja vom Dorf her, wenn da irgendwie zwischen Nachbarn oder zwischen Bauern da irgendwas geklärt werden musste, irgendwie Ackertausch oder was, dann haben die beiden ältesten Männer sich zusammengesetzt, drüber geredet, dann gab es einen Handschlag und es galt. da gab es keine Diskussion. Wenn man sich geeinigt hatte, gab es einen Handschlag und da war das damit geklärt. Wer sich daran nicht gehalten hat, der musste entweder umziehen oder sich erschießen oder keine Ahnung. Also das galt, ein Handschlag. Heute hat man sich ja fast daran gewöhnt, dass das, was heute gesagt wird, morgen schon keine Gültigkeit hat. Versprechen werden nicht eingehalten, Absprachen kurzfristig geändert. Zuverlässigkeit, Mangelware, Pünktlichkeit, oh Mann, oh Mann. Es scheint alles irgendwie im Fluss zu sein und dann lesen wir hier, Gottes Wort steht fest. Wobei auch das feststehende Wort Gottes unter Beschuss ist. Unter Auflösungserscheinungen oder von Auflösungserscheinungen bedroht ist. Von einer Theologie, auch in Sachsen, von einer Theologie, die alles in Frage stellt. Sollte Gott gesagt haben, fast diabolisch, ist das Gottes Wort oder ist das bloß Menschenwort? Ist das wirklich von Gott gekommen oder hat sich das jemand ausgedacht? Sollte Gott gesagt haben. Und die größte Bedrohung fürs Wort Gottes kommt ja nicht von außen, sondern in den meisten Fällen von innen, von Menschen, manchmal die lange Zeit Theologie studiert haben, die es in Frage stellen und abwerten. Spurgeon, der große Prediger aus England, der hat mal gesagt, es gibt Menschen, die sich nie glücklicher fühlen, als wenn sie alles umstürzen und jedermann in Verwirrung bringen können, mit solchen aber ist der Geist Gottes nicht. Menschen, die nachfragen, was ist denn nun Gottes Wort und was ist Menschenwort, was ist zeitbezogen, damals wichtig und heute gar nicht mehr so wichtig für uns heute, was ist da noch gültig, bedroht durch die Meinung Gottes Wort und Gebot, das kann nicht mehr uneingeschränkt Maßstab für Glauben und Leben sein. Wenn ich von einem deutschen Bischof lese, in diesem Sinne kann die Bibel nur noch dann als Autorität anerkannt werden, wenn sie in der irdischen Lebensführung als hilfreich, sinn- und lebenserschließend erfahren wird. Also kurz gesagt heißt es, wenn es mir hilft, mich bestätigt, mich erfreut, mich aufbaut, dann ist es Wort Gottes und dann hilft es mir und dann stimmt das. Wenn es mich in Frage stellt, wenn Sünde aufgedeckt wird durch das Wort Gottes, ja, dann ist das wahrscheinlich zeitbezogen. Damals, aber heute nicht mehr so. Und ihr wisst das selber, dass auch die ganzen ethischen Fragen davon betroffen sind. Wer das Wort Gottes in Frage stellt, muss letztlich auch eine ganz andere Ethik leben. Und alles, was ethisch von der Bibel her gesagt wird, in Frage stellen. Sehr interessant, dass vor den letzten Wahlen schnell noch das Abtreibungsrecht in Deutschland geändert werden sollte. Und EKD darum gebeten wurde, eine Stellungnahme zu schreiben. Und in dieser Stellungnahme, in der Präambel, stehen zwei Gründe, warum man plötzlich dafür ist, Schwangerschaftsabbruch bis 22. Schwangerschaftswoche genehmigen zu können. Die zwei Argumente sind einmal, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt hat. Also unsere Gesellschaft ist nicht mehr wie vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren, gab eine Weiterentwicklung, also müssen wir was ändern. Und das zweite Argument, was die EKD ins Feld führt, ist, könnt ihr alles im Internet runterladen und nachlesen, dass im internationalen Recht es auch so gehandhabt wird. Also das ist wie bei Kindern, ja. Der darf das doch auch und der macht das doch auch. Warum darf ich das nicht? Also weil andere das machen, müssen wir das auch plötzlich machen. An dieser Stelle ist es manchmal gut, wenn man sich auf die reformatorischen Schriften besinnt. Auch die sind im Internet nachzulesen. Da gibt es nämlich die Confessio Augustana. Dort hat der Philipp Melanchthon mal aufgeschrieben, was protestantischen Glauben ausmacht. Immer so in Paragraphen, so was die Lehre und den Glauben und den Lebensvollzug betrifft. Die Gemeindeordnung und so weiter. Es ist interessant, dass nicht alle Artikel auf der Internetseite der EKD vorhanden sind. Es sind viele und die letzten paar sind weggelassen. Da steht dann bloß, hier ist der Augustaner gekürzt, weil die Artikel sind zeitbezogen. Damals im Mittelalter, in der mittelalterlichen Kirche eben wichtig gewesen. Darunter auch der Paragraph, Artikel 28, von der Gewalt der Bischöfe. Ist weggelassen, aber das Internet vergisst ja nichts, man kann es an einer anderen Stelle nachlesen. Und das muss man sich immer mal wieder dran erinnern. Da heißt es nämlich in der Confessio Augustana, Artikel 28, wo sie aber die Bischöfe und die verantwortlichen Geistlichen, wo sie aber etwas dem Evangelium entgegen lehren, setzen oder aufrichten, haben wir Gottes Befehl in solchen Fall, dass wir nicht gehorsam sein sollen, also echte Protestanten sein sollen. Man soll auch den Bischöfen, die ordentlich gewählt sind, nicht folgen, wo sie irren oder etwas wider der heiligen göttlichen Schrift lehren oder ordnen. Das ist protestantischer Glaube. Man begibt sich vom festen Grund des Wortes Gottes auf die wackeligen Planken menschlicher Vorstellungen und Einstellungen. Das ist unsere Zeit. Aber alle Kulturen, Philosophien, Theologien, fortschrittlichen Trends, die haben ja häufig eine sehr kurze Halbwertszeit. Manchmal dauert es vielleicht eine ganze Generation, manchmal auch viel kürzer, dass etwas ganz wichtig erscheint und plötzlich wieder verschwindet. Und je älter man wird, umso mehr hat man das ja schon miterlebt, dass da irgendwie etwas ganz hochgehalten wird und 10 Jahre später ist da überhaupt gar kein Redens mehr drüber oder es wurde das Gegenteil behauptet. Deshalb heißt es im Psalm 119 und erinnert uns nochmal daran, von Generation zu Generation hat ein Wort Bestand, es steht so fest wie der Himmel. Die Kraft und Gültigkeit des Wortes Gottes ist gegeben. Die einzige Hilfe, der einzige Trost liegt im Wort Gottes. Im Vers 93 im Psalm 119 heißt es nämlich, nie und nimmer will ich deine Ordnungen vergessen, durch sie hast du mich neu belebt. Also Gottes Wort ist so wie eine Frischzellenkur. Nehmt das Wort Gottes zur Hand, wenn ihr mal so richtig scheiße drauf seid, wenn alles so komisch läuft und wenn alles irgendwie keinen Sinn ergibt und wenn man keinen Ausweg mehr hat, nehmt das Wort Gottes. Es hat mich neu belebt. Was gibt's Größeres? Gottes Wort bleibt als tragfähiges Fundament. Darauf kann man sein Leben bauen. Das ist prägend, der Untergrund für eine Gemeinde. Wir lassen uns auf nichts Unsicheres ein, wenn wir das Wort Gottes, was wir verstanden haben, diesem Wort nicht nur glauben, sondern das auch in unserem Leben praktizieren. Es ist kein Risiko, dem Wort Gottes Vertrauen zu schenken. Und das Letzte, was der Psalmbeter schreibt, Gottes Schöpfung ist beständig. Du hast der Erde ihr Fundament gegeben und so erhältst du sie. Das ist ja erstaunlich. Durch Gottes Wort entsteht alles. Die ersten 2 Kapitel Schöpfungsbericht. Gott sagt etwas, bums, ist da. Und es passiert. Auf das Wort Gottes hin. Gott sprach und es wurde. Und am Ende heißt es, alles war sehr gut. Wie so ein Gütesiegel, das unten drunter gedrückt wird. Und diese Schöpfung Gottes erinnert uns immer wieder an den Schöpfer Gott. Also wenn wir rausschauen, wenn alles grünt und blüht, ist das eine Erinnerung, ein Hinweis auf den lebendigen Gott. Soll es uns daran erinnern, das ist Gottes Werk. Das ist die Treue Gottes. Das ist die Liebe Gottes, die sich in kleineren oder größeren Gurken oder Kürbissen oder was auch immer so zu ernten ist, sichtbar wird. Psalm 119 erinnert sozusagen an den Schöpfungsakt, dass Gott allem eine Grundlage gegeben hat und diese Schöpfung vertraut er uns Menschen an mit zwei Maßgaben, die man immer mit bedenken muss. Nämlich, er gibt oder übergibt dem Menschen diese Schöpfung und sagt, ihr sollt sie bebauen und bewahren. Wenn sozusagen die Balance außer Kraft gesetzt wird, wenn eins überbetont wird, wird alles schief. Bebauen, nutzen und gleichzeitig bewahren. Und das gibt der Menschen in die Hand, seine Schöpfung, von denen er selber sagt, der lebendige Gott sagt, ihr Sinnen, das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Aber er vertraut den Menschen nicht nur und uns nicht nur seine Schöpfung an, sondern er gibt eine Zusage. Und auch an diese Zusage muss man sich heutzutage immer mal wieder erinnern. Die Zusage Gottes nach der Sinnflut ist nämlich eine gewaltige, die bis heute nicht aufgehoben ist, die wir nachlesen können, auf die wir uns berufen können. Herr, du hast es versprochen. Saat und Ernte, Frost und Hitze, 40 Grad und mehr, Sommer und Winter, Tag und Nacht werden nicht aufhören, solange die Erde besteht. Leute, es ist menschlicher Größenwahn, wenn wir meinen, wir kleinen Menschen, dass wir hier irgendetwas retten könnten. Hört bitte nicht auf die Irrlehrer, die die Wetterkarte in dunkelrot oder lila färben, weil mal Sommer ist. Gott steht zu seiner Schöpfung. Das steht in seinem Wort und das ist nicht aufgehoben. Es werden nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Nicht aufhören. Das ist Zusage des Schöpfergottes. Mit der Einschränkung, solange die Erde besteht. Und auch das haben wir nicht zu, oder können wir Menschen nicht manipulieren, nicht hinausschieben, auch nicht verhindern. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, hat sozusagen ein Verfallsdatum. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Und dann verbunden mit der Zusage, die wir im Alten und im Neuen Testament lesen, dass der lebendige Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Nicht rund erneuert, sondern alles neu. Alles. Die Schöpfung, die wir heute so genießen, die schönsten Plätze der Welt, wo wir hinreisen und wo wir vielleicht sagen würden, also hier lasst uns Hütten bauen, warum wieder nach Dorf Kems zurück? Hier ist so schön. Das wird alles mal keine Rolle mehr spielen. Daran werden wir uns noch nicht mal dran erinnern, weil Gott alles neu machen wird. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Deshalb gibt es Gründe genug, die schon in diesen beiden Versen des 119. Psalms stecken, Gründe genug, der Treue Gottes, der Liebe Gottes zu vertrauen, der zu seinem Wort steht, uns damit einen festen Lebensgrund schenkt, sodass wir mit einstimmen sollen, einstimmen dürfen in das, was hier besungen wird. Für alle Ewigkeit, Herr, hat dein Wort Bestand, es steht so fest wie der Himmel. Von Generation zu Generation währt deine Treue. Du hast der Erde ihr Fundament gegeben und so erhältst du sie. Amen. Ich lade euch ein, mit mir zusammen zu beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns dein Wort gibst und dass dein Wort die Wahrheit ist und dass wir uns auf dein Wort verlassen können. Herr, hilf uns, dass wir immer wieder auch in deinem Wort lesen und dein Wort nachspüren, uns immer wieder auch ins Gedächtnis rufen, das, was du uns zusagst, was du uns versprochen hast. Danke für dein Wort, danke für deine Treue, die wir manchmal in unserem Leben entdecken können, im Rückblick meistens. Danke, Herr, dass wir deine Treue manchmal in ganzen Familien, Generationen sehen können. Danke, dass deine Treue nicht aufhört. Danke, Herr, dass du uns bis heute zurückrufst in deine Gemeinschaft. Dass dein Sohn Jesus für unsere Schuld und Sünde gestorben ist, auferstanden ist. Dass es der ist, der es ermöglicht, dass wir dir recht sind. Danke, Herr, dass du uns deinen Sohn gesandt hast. Danke für dein Wort. Danke für deine Gegenwart. Wir beten dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.